Andrea Apocalypse.
So, kalt ist es in Berlin. Guten Morgen, Chris. Wie ist es denn in der Schweiz?
Guten Morgen, Michael. Ja, es ist auch hier kalt. Ich glaube, ein bisschen weniger, aber wir sind schon in den, noch in den einstelligen Minusgraden.
Na, bei uns hat es schon ein bisschen das zweistellige Minus geküsst und heute wird es wieder ein bisschen wärmer. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen Schnee und alles schön und gut. Gute Zeit mal wieder, sich an den warmen Ofen zurückzuziehen und ein bisschen Scherpokalypse zu podcasten.
Genau, war ja wieder viel los.
Ja, die letzten zwei Wochen. Vieles ist los. Womit wollen wir anfangen? Wir haben uns ja schon so ein paar Dinge überlegt. Mail Next, IBM Connect. Vielleicht genau. Mal, weil müssen wir wieder das Social-Thema aufgreifen. In Orlando hat die IBM Connect stattgefunden. Das ist ja die weltweit größte IBM-Zusammenkunft, wo es dann halt um die gesamte IBM-Produktpalette geht. Und da war ein Thema, was aufkam, Back to Mail, oder?
Ja, ich glaube, das war so das Thema, das alle anderen überstrahlt hat. Ich glaube, die Blogger schreiben von revolutionär, klar, sind auch an Analyse, haben sie vieles gezeigt, Big Data logischerweise, aber dieses Mail-Thema, dieses Back-to-Mail-Thema hat eigentlich alles überstrahlt, weil sie haben eine Lösung vorgestellt, die sie Mail Next nennen. Ja. Und da liest man so, I need to have that. Das ist so eine.
Also ich habe ja.
Es wird revolutionär genannt. So revolutionär ist es nicht, aber doch. Es zeigt so ein bisschen das Thema, wo die Reise hingeht. Also quasi der Social Media Kampf ist verloren. Wir gehen zurück zu Mail und machen das ein bisschen besser.
Oh, das ist ja sehr gewagt formuliert. Also ich habe es ungefähr so verstanden, dass dieses Mail Next im Prinzip eine intelligente Inbox entwickelt, die der dann aufgrund von bestimmten Analysen, mit dem Analyse, der im Hintergrund sitzt, dir eine besser geordnete, besser sortierte Inbox präsentiert, die mit Social-Funktionen in Connections kombiniert ist, sodass dass man wieder verstärkt auch auf E-Mail setzt, beziehungsweise E-Mail besser und einfacher bedienbar macht. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch mit Social Dingen verknüpft. Habe ich das ungefähr so richtig verstanden?
Ja, also das ist eines, was aber eigentlich gemacht wird, ist, es werden so quasi durch diese Big Data und Analytics-Geschichten werden eigentlich probiert, logische Zusammenhänge, also quasi die Mails in logischen Entitäten zu behalten, rund um Benutzer, um Topics und diese dann ein bisschen zu strukturieren und anzureichern mit Social Media Informationen. Ich glaube schon. Was mir in den Sinn kam, als ich so die Berichte las über dieses Mail Next, war eigentlich irgendwie Google Wave.
Genau, Google Wave, die wollte ich gerade sagen. Das haben wir doch irgendwie schon mal gehabt.
Das haben wir doch schon mal gehabt, ja.
Grandios gescheitert. Die automatisierte Inbox, die dann irgendwie alles zusammensortiert und du guckst dann rein und sagst, ey, ich habe gar keine Ahnung mehr, wieso das eigentlich so ist. Das ist, ich weiß nicht, ob das, gut, wir wollen ja alle intelligentere Sachen, Dinge, die gefiltert werden, die mehr Kontext bereitstellen. Aber das muss auf der anderen Seite auch so transparent sein, dass man nicht das Gefühl hat, man vergisst irgendetwas oder man sieht etwas nicht. Also wenn man zum Beispiel so oft seine Facebook-Nachrichten guckt, das ist ja mittlerweile auch gefiltert und man bekommt ja auch nicht mehr alles angezeigt, was man will, sondern gibt es irgendwelche intelligenten Filter, die dir bestimmte Dinge einfach wegsortieren. Und auf der anderen Seite, bekommst aber Sachen zugespielt, die dich dann tatsächlich nicht interessieren. Also solche intelligenten Filter müssen ja dann auch richtig gut in der Lage sein, Kontext und sowas herzustellen, damit es dann auch wirklich Sinn macht.
Ja, genau, und das zeigt ja eigentlich auch das Problem, oder? Das heißt, ich packe nicht das Problem an der Wurzel, sondern ich probiere es einfach mit Technologie irgendwie zu lösen, oder? Indem man sagt, wir akzeptieren einfach, dass wir Milliarden von E-Mails haben und probieren das mit irgendwelchen logischen Mechanismen und Algorithmen irgendwie besser zu strukturieren. Das ist sicher ein lobenswerter Ansatz, aber der Google Wave-Ansatz, wie du sagst, ist gescheitert, was auch immer hier der Grund war, hatte ja wirklich eine, probierte eigentlich das E-Mail-Problem an der Wurzel zu fassen, oder? Und es gab und es gab nicht mehr diese einzelnen E-Mails, sondern eben diese Waves, die dann aus irgendwas zusammengesetzt sind. Ich glaube, das hatte ein weiterreichendes Konzept oder eine Konzeptänderung irgendwie im Sinn. Und nicht einfach irgendwie über Big Data und Algorithmen neue Filter zu setzen. Ich glaube, das zeigt es eigentlich schon, dass man hier auch ein bisschen kapituliert hat.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob es unbedingt kapituliert ist. Vielleicht prescht man.
Ja, im Kontext. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber kapituliert nicht im Sinne von, E-Mail ist einfach immer viel. Ich habe hier kapituliert. Vielleicht muss man hier wirklich gar nicht technologisch ansetzen, sondern eben an dem Verhalten, oder? Genau, kann man das gar nicht technisch lösen.
Ja, ich glaube, also ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass man jetzt kapituliert, sondern dass man mit dem ganzen Social-Thema sehr weit vorgeprescht ist, wenn irgendwo feststellt, dass es zwar alles ganz coole Tools sind und man sagt immer, oh cool und super und toll, aber wenn es dann in die Praxis geht und dann mit realen Menschen mit diesen Lösungen konfrontiert werden, dass da einfach noch die Diskrepanz so groß ist, dass man dann irgendwann zurückkommt und sagt, gut, vielleicht sollten wir mal nochmal zwei Schritte zurückgehen und gucken, was wir haben, was allgemein akzeptiert ist und sehen, wo da die Schwächen sind und anfangen, vielleicht mal über diesen Weg die Kommunikation zu verbessern. Und ich glaube, so in diese Richtung geht das da ganz gut. Also ich bin mal gespannt, was das wird, wie das passiert. Ich habe bei Joachim Heidecker, das ist ein freier Berater, den lese ich immer ganz gern mit seinem Blog. Der ist schon seit 15 Jahren, steht in seinem Blog drin, dass er IBM Connections und diese ganze IBM-Plattform berät. Der hat auch mal so ein Fazit gezogen und da stand eben halt auch, die IBM Connect, kein weiteres Next Big Thing, keine Vision, kein wirklicher Wegweiser, stattdessen die Mailrolle rückwärts, ein wenig Kosmetik und Phrasen. Und was halt auch ganz interessant steht, ist, man hat das Gefühl, IBM kann sich das erlauben und der Markt gehört ihr alleine. Keine innovativen Mitbewerber, keine anderen Big Player und keine flinken Startups mit coolen Social-Plattformen jeglicher Ausprägung, die richtig Gas geben. Ich glaube, das beschreibt dieses ganze Dilemma. Ich meine, das sehen wir ja im Microsoft oder im Yammer-Umfeld genauso. Da hast du eine coole Technologie, die sicherlich funktioniert, aber wenn man dann praktisch das in den Arbeitsablauf integrieren will, das ist zum einen doch ein weiter Weg. Das geht nicht einfach so auf Fingerschnipp von hier nach da. Mhm. Und da brauchst du Konzepte und dies mit der Keule durchzubrechen, ist, glaube ich, falsch. Und insofern dieser sanfte Weg, sich mal auf bestehende Dinge zu konzentrieren und dann vielleicht das Ganze mit ein weniger Aktivitäten und mit weniger Druck zu machen und mehr darauf zu schauen, was sind wirklich die Werkzeuge, die die Mitarbeiter benutzen, vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Ich meine, ich bin ja gespannt, was Microsoft in 2 Monaten sind es 2 Monate eigentlich noch? Das ist ja Anfang März dann auf der SharePoint-Konferenz in Las Vegas vorstellen wird. Da werden ja auch mit Yammer-Integration und so weiter einige Dinge kommen. Da wird ja auch die Antwort dann wahrscheinlich darauf kommen. Übrigens hast du gehört, auf diese SharePoint-Konferenz, die Keynote wird Bill Clinton, der sprechen. Auch cool. Ja, man holt sich die großen Namen dahin. Also gut, okay. Aber ist spannend in der Richtung. Insofern können wir auf jeden Fall sagen, Mail ist nicht tot. Mail gibt es weiterhin. Übrigens, ich habe extra für uns...
Ja, nein, das heißt vielleicht umgekehrt. Vielleicht heißt es irgendwie, Mail ist nicht tot. Also so, oder anders formuliert. Social ist vorbei, jetzt ist es Social und Mail.
Ja, genau. Eine sinnvolle Integration, die echt Sinn macht und die allen auch etwas nützt. Ist das nicht schön? Sag mal einfach ja.
Ja. Okay, ja genau, wegen der Apokalypse und dass es weitergeht. Ja.
Genau, ich sag mal, wegen E-Mail, ich habe auch eine E-Mail-Adresse für uns jetzt eingerichtet. Also wer uns eine E-Mail schreiben will, der kann einfach at info@sharepokalypse.de eine E-Mail schicken, einen Kommentar ablassen. Habe ich jetzt auch eingerichtet, weil E-Mail vielleicht doch funktioniert und nicht nur die Kommentarfunktion übers Blog.
Ja, genau. Also ich glaube, dieser Trend zurück zu Mail und Mail richtig machen, ich glaube, das sieht man schon ein bisschen. Also auf der iOS-Seite, die ich da ein bisschen verfolge, sind in letzter Zeit einige neue Mail-Clients aufgetaucht, die den Anspruch haben, Mail effektiver zu machen, wie zum Beispiel MyMail oder so. Und, oder viele oder neue Mail-Clients, die wirklich ganz konkret diese Konzepte aus Getting Things Done oder Inbox Zero aufnehmen und hier wirklich einen Mail-Client bauen oder anbieten, der wirklich dann auf dieser Inbox Zero Konzepten aufbaut, um hier effektiver mit der E-Mail-Flut zu arbeiten. Das beobachtet man. Also auf der iOS-Seite sieht man das. So in den letzten 2-3 Monaten sind hier viele neue Mail-Clients aufgetaucht, die wirklich den Anspruch haben, eben hier zu arbeiten. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur so bei IBM so, das ist generell ein bisschen ein Trend. Back to Mail oder machen wir Mail besser?
Ja, ich glaube, das kann ich echt nur unterstützen. Also man sieht wirklich, wir hatten in der letzten Folge hatten wir auch schon so ein bisschen die soziale Ernüchterung, hatten wir so ein bisschen gesprochen. Mhm. Aber man sieht definitiv, dass man sich jetzt wirklich, vermutlich auch deshalb, weil sich vielleicht für die Social-Aktivitäten viele interessieren, aber dann kein Umsatz generiert wird, weil man es nicht umsetzt. Und so konzentriert man sich vielleicht eher auf die Dinge, die dann vielleicht auch bei den Großen mal noch ein bisschen Umsatz bringen und das ein bisschen interessanter machen. Aber ich glaube, es ist eine sinnvolle und gute Entwicklung. Also ich arbeite ja auch noch vorzugsweise mit E-Mail, ich sage es ganz offen. Mhm. Ist für mich immer noch der sicherste, praktikabelste Weg. Man ist zwar in einigen Yammer-Gruppen drin und natürlich ist man auch in bestimmten Social-Bereichen drin, aber so das wirklich, wo man sich dann wirklich überall von jeder Ecke verlässlich drauf bauen kann, ist für mich immer noch E-Mail.
Ja, genau, das ist der Hub. Mhm. Oder Outlook ist der Hub für viele Dinge, oder?
Ja.
Für viele Dinge.
Auf jeden Fall. Ja, und dann ist es natürlich tragisch, wenn dann plötzlich mal 16 Millionen E-Mail-Adressen und sowas geklaut werden. Hast du das gehört, was bei uns hier in Deutschland passiert ist?
Ja, ich habe das so am Rande mitbekommen. Interessant. Logischerweise haben wir das auch in der Schweiz mitbekommen. Ich glaube, das Resümee ist ein bisschen ernüchternd. Also auch hier eigentlich eine Scherpokalypse, oder? Ich habe 16 Millionen Identitäten, die irgendwo gestohlen wurden. Und was mache ich jetzt damit? Was sagt mir das jetzt?
Genau. Also ich fand das auch, das hat ja dann nachher, diese 16 Millionen Adressen sind ja irgendwo, also ich weiß nicht, entweder habe ich nicht richtig nachgelesen, aber wo die nur genau herkamen, wo die aufgetaucht sind, aus welchen Quellen die kamen, das ist irgendwie, also für mich ist es mysterisch geblieben. Ich weiß nur, dass es beim BSI, beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie heißt das, glaube ich, gelandet sind. Die haben dann eine Webseite online gestellt, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben konnte und in ein Formular. Und wenn diese E-Mail-Adresse in diesen 16 Millionen auftauchte, dann bekam man wohl eine E-Mail zugeschickt. Und wenn die E-Mail-Adresse nicht auftauchte, passierte gar nichts. Was jetzt auch nicht so wirklich richtig ist. Und Riesenbuhai drum. Und letztlich, man weiß nicht, wie groß die Bedrohungslage wirklich. Was ist dann? Es war irgendwie so. Und dann hat sie noch herausgestellt, dass, ich weiß nicht, das ist letzte Woche, glaube ich, ist das online gegangen. Und diese Daten waren aber irgendwie schon 3 oder 4 Wochen beim BSI vorhanden. Also ist auch schon mal 4 Wochen Zeit verlaufen, dass diese Daten hätten kompromittiert werden können und so weiter. Also alles wieder sehr mystisch. Hat für mich manchmal auch immer so den Eindruck, oh, wir machen mal wieder ein bisschen richtig, lassen wir die Wellen wieder hochschlagen. Wir zeigen jetzt auch nochmal, stellen die Webseite online. Dann haben sie auch gesagt, sie brauchten diese 3 Wochen Zeit, einfach um die Infrastruktur aufzubauen, dass alle auch ihre E-Mail-Adressen abfragen könnten, mit dem Erfolg, dass an dem Tag, wo das veröffentlicht worden ist, die Server auch wieder zusammengebrochen sind und die Seiten nicht erreichbar waren. Also alles wieder sehr,
weißt du, dann sagst du dir wirklich... Scherpokalypse, ja, oder? Viele gute Absichten, oder? Aber wir scheitern an der Technologie.
Genau, also ich habe ja diverse E-Mail-Adressen. Ich habe dann also mehrere dieser E-Mail-Adressen eingegeben und abgeschickt, wo es nichts passiert. Und
du wurdest jetzt, eben nicht kompromittiert.
Das weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, dass ich, also wenn ich jetzt definitiv eine E-Mail zurückgehe, dann hätte ich gewusst, ich bin kompromittiert. Ich weiß jetzt nicht, ist meine E-Mail da überhaupt angekommen, mein Formular? Ist dann das, was Sie abgeschickt haben, bei mir überhaupt angekommen oder in irgendeinem Spam-Ordner gelandet? Ich weiß es nicht. Also ich kann nur hoffen, dass da nichts passiert ist. Also
ja, also ich habe bei Adobe war ja so ein Identitätsdiebstahl, der wurde da eingebrochen, gehackt. Und die haben eigentlich aus meiner Meinung nach recht gut reagiert, also es ging durch die Medien logischerweise und dann bekam ich einen physischen Brief. Genau, physischer Brief, oder? Adobe Logo, der sagte, ihr E-Mail Account oder ihr Adobe ID Account wurde kompromittiert. Wir wissen nicht genau, was gestohlen wurde und bitte schauen Sie, was Sie für Daten haben, Kreditkarten und so weiter und kontaktieren Sie bitte die Kreditkartenprovider, die Sie bei uns hinterlegt haben. Also eigentlich so wirklich auch, weißt du, so auf der Wertschätzungsebene, ein physischer Brief hat schon nochmal ein anderes Gewicht. Das fand ich jetzt irgendwie noch gut, oder? Also es wurde mir nicht eine E-Mail geschickt, sondern elektronisch hatte ich die Info durch die Medien, aber es kam ein Brief, der sagte, Sie sind betroffen, es tut uns leid. Und
ja, na gut, du hattest da eine Firma unter deinem Hut gehabt, jetzt hier bei den 16 Millionen, das waren ja irgendwie bloß E-Mail-Adressen, da ist halt ein bisschen was anderes. Aber du hast schon völlig recht, man muss damit sehen, wie man damit umgeht. Für mich ist das auch anders gewesen, mal meine gesamte E-Mail Online-Account-Strategie zu überdenken. Hast du diesen Bericht gelesen von Naoki Hiroshima?
Nein.
Der hatte sich den Twitter-Account N,
also oh, ja, den Buchstaben ja,
N, genau, reserviert und hat jetzt gerade veröffentlicht, wie ihm dieser Account sozusagen geklaut worden ist durch eine Verbindung von PayPal und GoDaddy, wo er das gehostet hat. Und das ist also wirklich, wenn man sich das ganze Ding mal durchliest, ist das Wahnsinn. Der hatte auch verschiedene, mehrere Accounts mit mehreren Identitäten und da hat aber der Hacker mit den entsprechenden Hotlines von GoDaddy und PayPal telefoniert und hat dann über geschickte Fragen und so, oh, ich weiß nicht genau, wie meine 4 Endziffern der Kreditkarte sind, vielleicht sind die Nummer, also hat so angefangen, die Hotline-Mitarbeiter dort irgendwie zu bequatschen und ist dann tatsächlich an die Daten gekommen, die es dem Hacker dann ermöglicht haben, tatsächlich diesen ganzen Account zu übernehmen. Und das hat er sehr ausführlich da beschrieben und es ist heute, glaube ich, nochmal ein Artikel durchgegangen, dass jetzt sowohl GoDaddy als auch PayPal und so weiter, die sind alle dabei, jetzt dem wieder zu helfen, dass er seine Accounts wieder zurückkriegt. Aber das ist, und dass sie praktisch, aber da hat er auch selbst wenn er sich so abgesichert hat, ist es dann trotzdem, wenn du bei Hotlines anrufst und sagst, oh ja, wie ist denn so ihr Passwort? Ich weiß nicht mehr so, war das nicht so und so oder was so und so? Und wenn du es vielleicht aus einem anderen Account heraus schon ein paar andere Ziffern oder ein paar andere Daten hast, dann versuchst du das zu erraten. Also sehr mystisch und zeigt eigentlich, dass man sich mal überlegen sollte, wie eigentlich seine eigene Sicherheitsinfrastruktur ist. Und ich bin ja doch bei diversen Online-Diensten, Facebook, Twitter, bla 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 bla, und habe auch diverse E-Mail-Accounts über die letzten 10, 15 Jahre angehäuft. Und ich habe mir nämlich zum Jahresanfang vorgenommen, mal überall diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuführen. Das heißt,
Michael, kann ich dich schneller unterbrechen? Noch was zu dieser Geschichte von GoDaddy, PayPal und Twitter. Du musst unbedingt den Link posten, dass die Hörer diesen Post lesen können. Das ist sehr ausführlich, was gemacht wird. Aber mir persönlich sind zwei Dinge aufgefallen, oder? Also der Typ, oder, hat ja, also der Hacker, hat sie eigentlich eben nicht gehackt, oder? Er hat etwas gemacht, das man Social Engineering nennt, oder? er hat sich quasi ein Passwort erschlichen oder ein Account Reset erschlichen. Und hat dann durch das eigentlich den Besitzer dieses Twitter-Accounts eigentlich unter Druck gesetzt, ihm das freiwillig abzugeben. Jetzt, für mich haben sich in diesem Artikel, also zeigen sich zwei Dinge, ich glaube, und die sind ganz wichtig. Die Lage, also eigentlich hat jemand diesen Mann erpresst, ihm das zu geben oder gehackt, wenn man so möchte, oder? Dieser Mann ist jetzt eigentlich der Gute, weil er ihm gesagt hat, wie er das gemacht hat. Also quasi, alle anderen sind die Schlechten, oder? Und eigentlich haben diese Service-Leute dort haben sich echt bemüht, dem Mann zu helfen, oder? Also quasi immer in der positiven Absicht. Und da sieht man einfach, oder, wie eigentlich jetzt niemand sagt, dieser Hacker ist ein Idiot, oder? Der sollte irgendwie track him down und hang him. Sagt niemand, oder? Alle sagen, GoDaddy sind schlecht und PayPal sind schlecht. Nein, ich glaube eben nicht, weil sie haben, wie soll ich jetzt sagen, das klingt ein bisschen pathetisch, aber sie haben ans gute Menschen geglaubt.
Ja.
Und derjenige, der wirklich das Schlechte hat, steht jetzt ein bisschen als Gute da. A. B. Was mir an dieser Geschichte überhaupt nicht gefällt, wirklich nicht, ist, wenn jemand meinen Twitter-Account will und der mit illegalen Mitteln, sprich Erpressung, weil offensichtlich, es ist eine Erpressung, kann ich anzeigen, ist strafbar, mit Erpressung meinen Twitter-Account @n will, um den nachher irgendwo anders zu nutzen, ist es doch für mich ein einfaches, ich kann es einfach geben, warten, bis mein Twitter-Hashtag wieder auftaucht, mein Twitter-Tag wieder auftaucht, @n. Und dann kann die Polizei dem nachgehen über Twitter und sagen, wer ist das und woher hat er ihn? Also weißt du, was ich meine? Es ist so,
ja,
die Geschichte, irgendwie stimmt was nicht an dieser Geschichte. Was habe ich davon? Er schreibt ja in dem Artikel auch, er hat einen Freund bei Twitter gefragt. Also er kennt die Leute bei Twitter, oder? Also weißt du, was ich meine? Das ist doch ein einfaches, gib es weg, warte, wer dann wieder auftaucht mit diesem Account und dann hast du ihn.
Ja, das habe ich mir auch überlegt, ist ja halt was Öffentliches, nicht? Aber auf der anderen Seite zeigt es schon, wenn man sich das einfach mal durchliest, deshalb, ich werde ihn auch auf jeden Fall verlinken, es lohnt sich echt, das mal durchzulesen,
genau.
Einfach zu sehen, auf welche Gedanken der die Leute überhaupt kommen und wie du sagst, dieses Social Engineering, wie man das rauskriegt, wo man vielleicht vorhin gar nicht dran gedacht hat und sagt, sag mal, wie ist denn das jetzt möglich und mit was für Mitteln man da praktisch Informationen über Accounts und so weiter bekommt, wenn nur irgendwo in Hotlines, wie gesagt, alle wollten positiv helfen und ich kenne das ja selber, wenn ich irgendwo anrufe und sage, ich habe das jetzt gerade nicht dabei, was brauchen Sie denn noch für eine andere? Dann sagt er mir irgendeinen anderen Begriff und dann frage ich, vielleicht habe ich diese Zahl. Da sind ja die Hotline-Mitarbeiter schon manchmal sehr hilfreich, aber es ist natürlich auch gefährlich, gerade wenn du auf vielen Accounts bist und deshalb.
Nein, ich gebe dir inhaltlich recht. Ja. Inhaltlich ist alles richtig.
Aber was
diese Geschichte, Geschichte hier, die scheint für mich persönlich nicht plausibel.
Vielleicht kommt nachher wieder der große Fake raus beim.
Das wird eine PR-Viral-Geschichte sein. Bin ich ziemlich sicher.
Das kann gut sein.
Bin ich ziemlich sicher. Aber inhaltlich gebe ich dir recht.
Genau.
Ich dir recht.
Und mich hat es nochmal ganz stark motiviert. Ich hatte mir nämlich zum Jahresanfang, wie gesagt, schon mal überlegt, ich müsste eigentlich mal bei allen meinen Online-Accounts, wo es geht, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zumindest mal einführen, um diesen Sicherheitsstandard ein bisschen hochzuhalten. Da habe ich mal angefangen, ein großes Blatt Papier zu nehmen und habe mal alle so die wichtigsten Online-Dinge, die ich habe, alle mal aufgeschrieben und immer meinen Username, meine E-Mail-Adresse, mein Passwort, dann auch meine zweite E-Mail-Adresse, wo dann praktisch das Passwort-Reset hingeschickt wird. Das gibt's ja auch bei anderen. Und dann einfach mal meine ganzen E-Mail-Konten daneben gepackt. Und mal die Verbindung hergestellt, mit welchem Konto bin ich auf welchem Account, mit welchem Passwort angerufen. Wenn du dir das dann anguckst, dann sagst du auch, oha, da musst du aber einiges überarbeiten, weil man dann plötzlich feststellt, auf bestimmten Accounts hast du die gleichen Passwörter oder auch zum Beispiel diese gleichen Sicherheitsabfragen. Ja? Wie war der zweite Vorname deiner Großmutter mütterlichenseits oder so? Das kennst du ja auch. Ne?
Ja, ja.
Und dann stellt man plötzlich fest, okay, wenn ich eine wirklich gute Sicherheitsstrategie haben will, muss ich das wirklich mal ganz sorgfältig überarbeiten und wirklich auch mal reinschauen, ob da nicht wirklich irgendwelche Dinge drin sind, die dann sowas, wenn es dann tatsächlich passiert, auch ermöglichen, weil dir einer genau diese E-Mail-Account hackt und dann plötzlich Zugriff auf alle deine ganzen anderen Accounts hat, weil das alles so miteinander verknüpft ist, dass du da wieder reinkommst. Es ist echt eine Schweinearbeit, muss ich sagen, weil es dann doch bei mir auch eine ganze Reihe von Identitäten sind und wenn ich das wirklich für alles machen würde, dann kommst du da locker mal, wenn ich da meinen Passwortmanager reingucke, auf ungefähr 200 verschiedene Einträge, die man eigentlich gegeneinander verifizieren muss. Also,
und man macht es ja nicht immer, oder? Man hat diese Passwortmanager, die generieren die wunderbaren Passwörter und speichern die auch ab und dann haben sie über diverse Rechner synchronisiert. Das hat man ja alles, aber am Ende benutzt man immer wieder dieselben drei E-Mail-Accounts.
Genau, aber für mich ist das jetzt wirklich auch anders, das wirklich zumindest bei den wichtigsten, also die wichtigsten Dinge so abzusichern, dass aus meiner Sicht nachher da keine blöden solche Überschneidungen drin sind, dass man möglichst, wo es geht, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, sodass man halt immer noch was zusätzlich aufs Handy geschickt bekommt. Aber es ist nicht ganz einfach. Es setzt wieder mal Arbeit und Gedanken raus. Aber das ist ja gerade das, was uns hier in der Sharepocalypse interessiert, wie man besser mit diesen Dingen umgeht und sich dann auch praktisch gegen diesen ganzen Krimskrams mal schützt. Das ist ja...
Ja, genau.
So einfach.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung nimmt dir natürlich ein bisschen diese Convenient, oder? Also du.
Ich merke das immer wieder, mittlerweile ist man ja auch bei verschiedenen Diensten einfach über einen Facebook oder über einen Google oder über einen Twitter-Account einfach mit der Identität dort angemeldet. Und wenn du dich dann irgendwo sagst, oh, melde ich mal hier mit deinem Google-Account an, bei dem habe ich nämlich schon die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und dann, ich schicke dir jetzt mal das Dings zu, dann hast du dein Handy gerade nicht da, dann kriegst du die Nummer wieder nicht zugeschickt. Ach, es macht es alles ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, viele Probleme, die man mit Sicherheit hat, kommt ja einfach deshalb, weil man sich irgendwie zu lasch macht und weil man sich zu einfach macht und dann wird es halt auch für andere einfach.
Ja, klar, gegen Social Engineering ist man nicht gefeit und es zeigt eigentlich, wie der Artikel zeigt schön oder quasi dieser Hack zeigt eigentlich schön, wo es hingeht und dass das allem passieren kann. Ja,
ja.
Das ist schon so.
Datenmassen, du hattest ja auch nochmal von Big Data und so weiter gesprochen. Das Schlagwort bei Microsoft auf der CeBIT, um mal locker zum nächsten Thema überzuleiten, ist ja Datability. Hast du das schon gehört?
Ja, ich habe es gehört, aber genau. Komm, lass uns einen Begriff erfinden.
Genau, ja. Ich glaube, dem müssen wir mal nachgehen, oder? Wir müssen, glaube ich, persönlich auf die CeBIT gehen, um dem Begriff Datability immer nachzugehen.
Ja,
was hältst du davon?
Wir. Genau. Das machen wir.
Das machen wir, ne? Und wir machen das am 11.3., das können wir auch schon sagen, dass wir am 11.3. auf die CeBIT gehen werden. Ich bin an diesem Tag sowieso da, weil wir um 12.50 Uhr auf dem CeBIT Social Business Forum, das ist die Nachfolger der Websiety in Halle 6, mit unserer SharePoint-Sendung dort auf die Bühne gehen und mal diese SharePoint-Sendung vorstellen. Bin mal gespannt, was man in diesem Umkreis dort so auch als Feedback bekommt. Und ja, und wir werden dann einfach mal über die CeBIT laufen und uns mal nach den Datenwolken und nach den neuesten Trends umschauen. Wobei CeBIT neueste Trends ist ja auch nicht mehr so wie früher, oder?
Ja gut, und wenn man die neuesten Trends sieht, dann werden sie ja Mail-Clients sein.
Ja, aber wir können. Aber man kann ja mal hingehen. Also ich finde es immer ganz lustig.
Nein, klar.
Zumal die CeBIT sich ja auch umpositioniert hat. Ich meine, so eine Eintrittskarte kostet ja jetzt mittlerweile, wo habe ich sie aufgeschrieben? Tageskarte 60 Euro. Die hat sich ja doch kräftig umpositioniert. Es gibt auch, ich glaube, keinen Samstag und keinen Sonntag mehr. Es gibt nur noch von Montag bis Freitag.
Und eine Altersbeschränkung?
Eine noch Altersbeschränkung was? Bis auf am letzten Tag. Also schwere Zeiten für Beutelratten, die dann sozusagen Kugelschreiber und Giveaways suchen. Das wird etwas anderen Charakter haben. Nichtsdestotrotz kann ich auch sagen, wer eine Freikarte für die CeBIT haben möchte, also ein kleines Kontingent haben wir hier von Microsoft gestiftet bekommen. Also wir haben eine neue E-Mail-Adresse, info@sharepocalypse.de. Wer auf die CeBIT möchte, kann uns einfach eine E-Mail schicken und solange Freikarten da sind, können wir die verteilen. Das sage ich mal hier so locker.
Genau.
Und wir gehen dann hin und wir überlegen uns mal, ob wir vielleicht irgendwo nochmal, machen wir zum nächsten Sharepocalypse, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Zeitpunkt definieren, wo wir dann mal an einem bestimmten Punkt sind, wo wir vielleicht auch, falls ein Hörer da ist, ihn auch gerne vor Ort treffen könnten.
Ah, das wäre eine gute Idee. Ja, das finde ich gut.
Ja?
Machen wir auf jeden Fall.
Das kriegen wir hin. Ja, und genau, das ist also unser Thema CeBIT. Das wird dann am 11.3. so sein.
Genau.
So, was hast du denn noch auf der? Du
hattest ja,
noch
etwas ist mir noch aufgefallen in gerade vor 2 Tagen. Google hat was Cooles announced, angekündigt. Oder live geschaltet auf der amerikanischen Google-Plattform. Eigentlich so eine semantische Suche. Und semantische Suche sagt man, ja, kennen wir und so, aber eigentlich sind es nur diese Keyword-Proposals, die wir jetzt kennen, oder? Die diese komischen Sätze dann vorschlägt, die dann immer wieder gescreenshottet werden und in allen Foren rumgereicht werden, oder? Aber was sie jetzt machen, ist wirklich, also man findet es auf dem Google System-Blog. Und was sie wirklich machen, ist, sie können sehr, sehr komplexe Fragen beantworten. Und ich glaube, du hast das gestern auf Twitter auch so angekündigt, oder? Wie weit ist es zum Mars?
Ja.
Und genau solche Fragen in dieser Fragestellung, die dann mit einem wirklichen Satz auch beantwortet werden. Weil wie weit ist es zum Mars? Das hängt natürlich irgendwie von der aktuellen Distanz oder die Position auf der Umrundung der Sonne zusammen, oder? Also quasi eine Minimum und eine maximale Distanz. Das muss ich irgendwie verstehen, ich muss es auswerten, ich muss es in einen Satz fassen. Und offensichtlich können sie das und auf der amerikanischen Seite funktioniert das. Und
Du bekommst als Antwort nicht diese Sammlung von 15 verschiedenen Links, wo man vermutlich die Antwort bekommen könnte, sondern die Antwort ist sozusagen im Klartext, wie weit ist es zum Mars? Dann steht da eben so, weiß ich, 256 Millionen Kilometer und minimal so, maximal so, als fertige, sozusagen als richtig formulierte Antwort, so wie man es jetzt von jemand, der es weiß, auch bekommen würde.
Genau. Und ich glaube, das ist total cool, das ist technologisch ein Meisterwerk, oder? Keine Frage. Aber die Implikationen, die sowas mit sich bringt, sind mir gleich irgendwie in den Sinn gekommen, oder? Weil, wenn ich eben, wie du sagst, eine Antwort bekomme von jemandem, als der es wissen müsste, oder? So mit einem Satz oder in 2 Sätzen die Antwort hingekriegt, dann konzentriere ich mich nicht mehr auf die angebotenen Links oder was auf der zweiten Seite, auf der zweiten Suchseite noch ist, weil ich habe ja die Antwort, ob sie dann richtig ist oder falsch. Mhm. Und wenn ich mir das so, ich nehme sie einfach, ich nehme an, dass das richtig ist, oder ich gehe nicht mehr ins Vergleichen. Und Eric Schmidt hat mal gesagt, als Siri da vorgestellt wurde von Apple, hat er gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Zitat ist, aber es ist so in dem Sinn nach, ist es eine gesprochene Antwort von Siri ist der 1000-mal mehr wert als irgendwie 100 blaue Links von Google. Das hat Eric Schmidt selber gesagt. Und was er damit meint, ist eben, dass genau diese eine Antwort, die in einem gesprochenen Kontext daherkommt, die nehmen wir einfach als richtig an, weil es einfach sehr, sehr convenient ist und auch sehr überzeugend ist. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt an, was das bedeutet für Marketingfragen, solche Dinge, das hat dann schon einen Impact. Also, weil die Frage wird ja nicht immer sein, wie weit ist es zum Mars? Die Frage wird ja sein, wie komme ich am billigsten nach Mallorca? Und da kriege ich dann wiederum eine gesprochene Antwort, der ich dann komplett vertraue, oder? Das wird vermutlich das Search Engine Optimization, der CEO, ein bisschen ändern, oder? Wenn diese gesprochenen Antworten kommen, oder?
Ja, also vor allen Dingen auch diese automatischen Auswertungen. Ich meine, wir haben das ja am Anfang auch, ich denke, das, was wir mit diesem intelligenten E-Mail da besprochen haben, mit der Analyse, das geht ja in die gleiche Richtung. Aus den Informationen eben nicht dir 50 verschiedene Optionen vorschlagen, sondern fertig die Lösung präsentieren, die vermutlich deiner Intention am besten entspricht. Und wie du sagst, da muss man natürlich dann Vertrauen in das System haben, dass es dir auch tatsächlich die Antwort gibt. Auf der anderen Seite ist natürlich dem Ganzen auch Tür und Tor geöffnet, dass du dann Antworten bekommst, die dann eben in irgendeiner Weise gekauft, manipuliert sind. Es ist ja auch so, dass man, es gibt ja auch diese verschiedenen Bewertungsportale, ohne jetzt da direkt eingehen zu wollen, aber so wie wo Versicherungen und Reisen und Stromanbieter verglichen werden, wo man dann auch sagt, naja, die Top-Adressen, das sind eigentlich auch immer diejenigen, die dann auch gut Werbung auf diesen Portalen schalten und so weiter.
Genau.
Also das ist schon sehr, sehr zweischneidig. Und wir vertrauen ja da auch irgendwelchen anonymen Systemen, die im Hintergrund für uns entscheiden, was für uns gut wäre, weil sie vermutlich über uns Tonnen von Sachen wissen. Das wird spannend.
Genau, das wird spannend, weil wir bleiben dann in diesen Filterbubbles, ist da der Begriff, der da immer wieder aufkommt. Also ich bleibe in meiner Bubble, die Google über mich hat und mir entsprechend die Lösung dann irgendwie oder die Suchresultate präsentiert, oder? Eben zwei unterschiedliche User sehen unterschiedliche Resultate. Und der Begriff ist hier diese Filterbubbles. Ich bleibe eigentlich in dieser Bubble und wenn ich dann das aufs Enterprise übernehme, jetzt mit einem Mail Next. Wenn hier mein Kontext aus Big Data eben nicht gezeigt wird, dann fehlt mir vielleicht einfach eine Information, weil das System sie mir eben nicht anzeigt oder nicht in den Kontext setzt, den ich eigentlich benötige. Mhm. Also klar, das sind jetzt irgendwie kleine Probleme. Aber ich denke, es geht mit rasenden Schritten Richtung Apokalypse, oder? Und wir werden uns immer wieder diese Frage stellen müssen. Ja, aber müssen wir in diesen Bubbles leben oder kommen wir aus diesen Bubbles heraus?
Ich habe eine ganz andere Befürchtung. Wir wären ja überflüssig. Wer braucht uns dann noch, der versucht, den Weg zu weisen und um ein paar Tipps zu geben, wenn das sowieso alles automatisiert geht? Ich einfach nur sage, wie komme ich aus der Schöpfungskolypse raus? Und dann kriegst du die fertige Antwort auf 3 Seiten, sauber formatiert, exportierbar als Word-PDF oder in sonstigen Formaten freier Wahl. Vielleicht noch aufbereitet als Infografik, direkt auf deinen Rechner geliefert.
Ja, genau. Das wäre natürlich schön. Ich könnte das vielleicht nicht mal 3 Seiten, sondern irgendwie in einem Satz sagen. Wie komme ich aus der Sherpa-Kalypse raus? Ja. Vielleicht wäre die Antwort Rechner ausschalten, aus dem Haus treten, Sport machen.
Mal an die frische Luft gehen.
Ja, genau.
Das ist eine gute Sache.
Vielleicht ist das die Antwort auf die Sherpa-Kalypse.
Selbst da bist du dann schon wieder unter irgendwelchen mobilen Überwachungskameras und keine Ahnung. Ja. Jetzt bin ich deprimiert für den Rest des Tages.
Ja, genau. Tu mir leid.
Nein, das macht ja nichts. Ist super. Chris, ich glaube, dann haben wir es für heute, oder?
Ja.
Ich habe jetzt ja meine Liste zu stehen. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen an die... Ach, vielleicht noch ganz kurz. Ich habe ja letzte Woche mal von der SharePoint User Group in München ein Google Hangout on Air ausprobiert. Wir haben die ganze Veranstaltung dort live übertragen, über ein Hangout on Air, direkt über YouTube gestreamt. Prinzipiell gut funktioniert, also technisch ganz ordentlich. Man muss natürlich, wenn man das mit Video macht, noch so ein paar Setups berücksichtigen mit Beleuchtung, mit zwei Rechnern und so weiter. Aber im Prinzip etwas, was man vielleicht auch wir irgendwann mal so als ein Live-Forum machen können, über ein Google Hangout mit Hörern und in dem Fall dann auch Zusehern zu diskutieren. Interessant, sich mal anzuschauen, wie sich da auch die Entwicklung weitergeht. Insbesondere von der Bildqualität her super und natürlich kostenlos und ist eine feine Sache.
Ja, und ich glaube, es ist ein de facto Standard geworden, oder? Viele, viele Blogs oder Gruppen, wie jetzt wir, quer durchs Internet hindurch, die benutzen eigentlich immer diese Google Hangouts. Das ist so, für mich ist das so ein Community de facto Standard geworden. Ist ziemlich normal, dass ich mich irgendwo mit Google Hangout irgendwie einhänge. Ja. Das hat sich irgendwie etabliert in den Communities.
Ja, vor allen Dingen, weil es ist wirklich im Prinzip einfach zu bedienen. Über YouTube streamst du, hat eine gute Qualität im Video. Mhm. Die Oberfläche, ich sag mal, wenn man so mit Screensharing und so weiter, da ist sicherlich noch Potenzial nach oben drin, aber gut, ich meine, wenn du dir andere Dienste anguckst, wie Lync oder wie GoToMeeting und so weiter, wo du dann immer irgendwelche Clients noch installieren musst oder dich anmelden musst und so weiter. Mhm. Also für so ein Public Viewing ist das sicherlich eine super Alternative. Für interne Konferenzen, ich denke mir, da ist man sicherlich mit einem Link oder mit einem GoToMeeting und so weiter besser aufgehoben. Aber ich glaube, auch die müssen sich umschauen, um zu sehen, was da passiert. Vielleicht kommt ja mal eine entsprechende Erweiterung in Skype rein. Das wäre ja auch sicherlich
könnte sein.
Sinnvoll, dass man sowas machen kann. Gut, okay. Dann stürze ich mich mal wieder in die Arbeit.
Mhm. Ja, ich nicht.
Du nicht?
Nein, natürlich. Ich gehe Skifahren, genau. Ich entziehe mich der Schäferkalypse.
Das ist eine gute Sache. Gut, dann danke ich dir.
Alles klar, danke dir auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Achso,
ich sag mal vielleicht nochmal, wer uns Kontakt aufnehmen will. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, info@schäferkalypse.de und auf schäferkalypse.de, da packen wir die ganzen Links rauf zu dem, was wir heute besprochen haben. Das war's dann. Tschüss nach, wo bist du eigentlich?
Zürich. Zürich, genau.
Heute Zürich.
Ciao.
Also dann, tschüss.
Ciao.